Gott hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Er möchte, dass wir das sind, das werden und das dann auch sind, wozu er uns geschaffen hat, dass sich der Plan Gottes in unserem Leben erfüllt. Wir haben uns ja nicht selbst geschaffen. Ich habe ja nicht gesagt, hallo, einmal leben bitte, ne? Sondern Gott hat uns geschaffen. Er hat uns Leben gegeben mit einem ganz bestimmten Zweck und Ziel. Er hat einen Plan für unser Leben. Und dieser Plan besteht darin, das lesen wir schon am Anfang, und das zieht sich bis zum Ende der Bibel. Am Anfang steht, er schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Was bedeutet das? Gott ähnlich. Und später heißt es, dass wir durch den Geist Gottes, wir, die wir abgefallen sind von unserem Vater, die wir in die Irre gegangen sind, die wir Sünder sind, die wir den Plan Gottes durchkreuzt haben durch unsere Sünde, dass Gott seinen geliebten Sohn, das wahre Ebenbild Gottes, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat, und dass er der Erlöser ist, der Retter ist, der uns wieder zurückführt zu unserer wahren Bestimmung, zu dem wahren Plan, den Gott für unser Leben hat, sodass sich das verwirklichen kann, was wir verwirkt haben. Und zwar durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus in seinem Geist, in uns, Christus in uns. Er verändert uns, er formt uns um in sein Ebenbild, sodass wir Menschen werden, die lieben, deren Charakter und Wesen das Wesen Gottes ist. Das will Gott aus uns machen. Nichts weniger ist sein Plan für uns. Sein Plan besteht nicht darin, uns ein paar nette Jahre hier auf Erden zu verschaffen. Es besteht nicht darin, dass er irgendwie, ja, dass wir irgendwann die Rente erreichen und dann irgendwie 20 Jahre Mallorca noch, ne? Beine hoch und immer schön den Drink hier an der Seite, ne? Unser irdisches Paradies. Das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir in das Ebenbild seines Sohnes umgestaltet werden. Dass wir ihm ähnlich werden. Dass wir ihn widerspiegeln auf dieser Erde. Dass wir das sind, was wir eigentlich sein sollen. Seine Kinder, die seinen Charakter widerspiegeln, die lieben. Denn Gott ist Liebe. Und so sollen wir Menschen sein, die lieben. Und zwar selbstlos lieben, Agape-Liebe. Nicht die selbstsüchtige Liebe, die wir Menschen oft mit Liebe verbinden. Was bekomme ich davon? Was habe ich davon? Bin ich glücklich? Werde ich glücklich sein? Sondern die Liebe, die sich hingibt, die sich anderen zuwendet, die bereit ist, Opfer zu bringen. Und darum geht es jetzt, wenn wir jetzt diese Kapitel hier lesen von Josef und seinen Brüdern. Josef ist in so vielen Dingen in seinem Leben, sehen wir Jesus in ihm. Obwohl er ein junger Mann ist, mit 30, so wie Jesus, in den Dienst hineingegangen, als junger Mann, einer der Jüngsten unter seinen Brüdern, ist er dennoch der Retter seiner Brüder. Wir werden das sehen heute in Kapitel 45, wenn wir so weit kommen, dass Josef das auch wusste, Wir befinden uns im zweiten Jahr der Hungersnot in 1. Mose 44. Und als Josef sich offenbart, da sagt er ihnen, Gott hat mich hierher geschickt. Er hat mich vor euch hergeschickt, dass ich euer Retter sein kann. Josef ist der Retter Israels, der Retter Jakobs und seiner Söhne, der ganzen Familie, auch der Frauen und Kinder. Und doch ist es so, als die Brüder kommen, sich niederwerfen vor diesem Herrscher Ägyptens, dass Josef sich verstellt. Er offenbart sich nicht direkt. Warum eigentlich? Was soll das? Und wir sehen in Kapitel 44, wo wir jetzt einsteigen, dass Josef das Werkzeug Gottes ist, um in seinen Brüdern durch Prüfungen das zu bewirken, wovon ich gerade gesprochen habe. Nämlich, dass sie umgestaltet werden in das Ebenbild Gottes. Dass sie von Männern, die voller Neid erfüllt, von Hass, von Selbstsucht getrieben, böse Dinge getan haben, dass sie zu Männern werden, die bereit sind, ihr eigenes Leben hinzugeben für den anderen. Das ist dieser ganze Prozess. Josef war schon ihr Erlöser. Sie haben ihn aber noch nicht erkannt. Ist auch so ein wunderbares Bild für das, worin wir jetzt leben. Auch Jesus ist der Erlöser Israels, des Volkes Israel. Und Israel hat ihn nicht erkannt, die Juden. Es gibt gläubige Juden, die Jesus als Retter erkannt haben. Aber der Großteil des jüdischen Volkes ist bis heute verstockt, wie Paulus sagt. Sie haben ihn noch nicht erkannt. Sie werden ihn aber erkennen. Er ist jetzt schon ihr Retter. Auch hier die Brüder. Er ist schon ihr Retter. Er hat diesen wunderbaren Plan ausgeführt, den Gott aufgezeigt hat dem Pharao. Er hat das ganze Korn 7 Jahre lang gesammelt. Sie haben gar nicht gewusst, dass sie in großer Bedrängnis sind, dass eine Hungersnot kommt. Sie wussten das nicht. Und Gott hat aber schon vorausgesorgt. Geschwister, so geht es auch uns in unserem persönlichen Leben. Wir leben in unser Leben hinein und denken, oh, alles ist wunderbar. Ich brauche doch keinen Retter. Ich brauche doch keinen Retter. Ist doch alles wunderbar. Läuft alles. Und dann kommt plötzlich der Tag der großen Hungersnot, wo dann plötzlich mir klar wird, wo bleibe ich jetzt? Wie komme ich jetzt klar? Ich komme in Bedrängnis. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und dann brauche ich diesen Retter. Und Gott hat ihn schon längst vorbereitet. Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben, damit Menschen heute, die in diese Not hineinkommen, einen Retter haben. Und er ist schon längst da. Und er rettet die Brüder. Sie bekommen das, was sie brauchen, um überleben zu können in der Hungersnot. Und dennoch erkennen sie ihn nicht. Sie haben ihn nicht erkannt. Er hat ihnen viele Zeichen gegeben. Er hat sie auf die Probe gestellt. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt haben die erste Probe haben sie doch schon bestanden. Er hat den einen Bruder genommen, den Simeon, ihn ins Gefängnis gesteckt und gesagt, ich glaube euch, wenn ihr Benjamin herschleppt. Das haben sie doch getan. Warum ist er immer noch, verbirgt er sich immer noch? Wir haben letztes Mal gesehen, die Geschichte endet damit, dass sie ein Festmahl feiern und er ihnen viele Zeichen gibt dafür, dass er ihr Bruder ist. Und sie begreifen es nicht. Nein, sie saufen sich voll. Steht am Ende von Kapitel 43. Sie tranken mit ihm und berauschten sich. Wir lesen in Kapitel 44. Dann befahl er dem, der über sein Haus war, Fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmitteln, so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Meinen Kelch aber, den silbernen Kelch, sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen, mit dem Geld für sein Getreide. Und er tat nach Josefs Wort, das er geredet hatte. Josef hat einen guten Diener, einen guten Knecht, der das tut, was er sagt, der ihn nicht hinterfragt. Also ich hätte gefragt, Josef, warum soll ich denn den Kelch in den Sack tun? Das ist doch dein privater, persönlicher, besonderer Kelch. Sehr wertvoll. Wieso soll ich das? Und gerade bei dem Jüngsten, was hat das alles auf sich? Er hat das nicht hinterfragt, er hat das einfach getan. Der Morgen wurde hell, da entließ man die Männer, sie und ihre Esel. Sie waren eben zur Stadt hinausgegangen und noch nicht weit gekommen. Da sagte Josef zu dem, der über sein Haus war, mache dich auf, jage den Männern nach, und hast du sie erreicht, so sage zu ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist es nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er zu Wahrsagen pflegt? Ihr habt schlecht daran getan, dass ihr so gehandelt habt. Und er erreichte sie und redete diese Worte zu ihnen. Ganz merkwürdig. Derselbe Knecht, der diesen Kelch in den Sack getan hat, wird nun beauftragt, den Brüdern hinterher zu reiten und sie zur Rede zu stellen, warum sie den Kelch geklaut haben. Und er macht das. Ich glaube nicht, dass er verstanden hat, warum er das machen sollte. Hier steht nicht, dass Josef ihn in alle Dinge eingewiesen hat, warum er das jetzt tun sollte. Aber er war Teil des Prüfungsplanes. Die Brüder sollten noch einmal auf eine letzte Probe gestellt werden. Sie sollten wirklich an den Punkt gebracht werden, wo sie Christus oder Gott ähnlich werden sollten. Das ist eine weitere Prüfung zur Heiligung hin. Das ist der Grund, warum Gott in unserem Leben Prüfungen zulässt, weil diese Prüfungen uns Gott ähnlich machen. Sie stretchen uns, sie ziehen uns. Und hier ist einer, der sich als Werkzeug Gottes gebrauchen lässt. Er weiß nicht, warum er das jetzt so machen soll, aber der Diener macht das, was Josef ihm sagt. Manchmal haben wir eine Aufgabe darin, auch für andere in Prüfungen. Wir müssen da sehr vorsichtig sein und müssen wirklich auf unseren Herrn hören. Wir sollen nicht selbst herrlich sein und andere auf die Probe stellen, weil wir meinen, sie müssten mal ordentlich geprüft werden. Aber manchmal sind wir auch Werkzeug und wir verstehen es selber nicht. Wir wissen nicht, warum und wieso. Der Diener ordnet sich hier seinem Herrn unter und der Herr meint es aber gut. Und das ist das. Jesus, wenn er uns prüft, meint er es gut mit uns. Er meint es nicht böse. Er hat ein gutes Ziel mit uns. Sein Herz schlägt für uns, wie wir gesehen haben, wie Josefs Herz für seine Brüder erschlägt. Er hat ja schon gesehen, dass sie voller Reue sind. Aber das reicht Gott nicht, dass wir nur bereuen. Das reicht ihm nicht. Er möchte mehr, denn es ist mehr Potenzial in uns. Dazu hat er uns geschaffen, dass dieses Potenzial sich entfaltet. Er will nicht damit stehen bleiben, dass wir uns bekehren, dass wir erkennen, wie große Sünder wir sind und dass wir seine Gnade brauchen, sondern er will, dass diese Gnade in unserem Leben Frucht bringt. Und das tut es durch Prüfungen hindurch. Durch Erziehung Gottes, das ist wunderbar. Aber es tut im Augenblick, in dem Moment tut es weh. Den Brüdern tut das weh. Josef tut den Brüdern weh. Aber er tut ihnen weh zu ihrem Besten, weil er sie liebt. Und so werden sie hier konfrontiert mit dem Vorwurf, den besonderen Kelch Josefs geklaut zu haben. Und dann steht in Vers 7, da sagten sie zu ihm, warum redet mein Herr solche Worte? Fern sei es von deinen Knechten, eine solche Sache zu tun. Siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir dir aus dem Land Kanaan zurückgebracht. Und wie sollten wir aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Derjenige von deinen Knechten, bei dem er gefunden wird, der soll sterben. Und dazu wollen wir meinem Herrn zu Knechten werden. Sie sind so überzeugt davon, dass sie nichts Unrechtes getan haben, dass sie sich hinreißen lassen und sich selbst verfluchen und sagen, wenn das gefunden wird bei uns, dann soll derjenige sterben und wir alle sollen zu Knechten werden. Eine schwere Strafe, eine schwere Bestrafung, die sie sich selbst da auferlegen. Wenn wir selbst gerecht sind, dann können wir sehr hart sein. Dann können wir uns sehr erheben und werden hochmütig. Aber Hochmut kommt vor dem Fall, beziehungsweise der Fall kommt nach dem der Hochmut. Ist eigentlich besser ausgedrückt. Da sagte er, nun gut, nach euren Worten so sei es. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht, ihr aber sollt schuldlos sein. Nach eurem Wort geschehe es. Und wie gnädig ist Josef, wie gnädig ist Gott mit uns, dass er sagt, es geschehe nach eurem Willen, ihr sollt nicht alle Knechte sein, sondern nur der eine. Er soll nicht sterben, sondern nur Knecht sein. Die anderen sollen schuldlos, die anderen sollen frei sein. Darauf hoben sie schnell jeder seinen Sack auf die Erde herab und öffneten jeder seinen Sack. Und er durchsuchte, beim Ältesten fing er an und beim Jüngsten hörte er auf. Und der Kelch fand sich im Sack Benjamins. Da zerrissen sie ihre Kleider, jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Und Juda und seine Brüder kamen in das Haus Josefs und er war noch dort und sie fielen vor ihm nieder. Noch einmal. Josef sagte zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Da sagte Juda, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Interessant. Keine Rechtfertigung. Juda, und um ihn geht es hauptsächlich, weil er als der Nachkomme, der durch den dann der Retter kommen wird, der Messias. Insbesondere er soll umgestaltet werden. Auf ihn fokussiert sich das Ganze hier. Und er hat die Verantwortung übernommen für die Brüder, weil Ruben unfähig dazu war. Er ist sozusagen zum Erstgeborenen geworden. Deswegen wird er hier Juda und seine Brüder genannt. Er übernimmt die Verantwortung und er unterlässt die Selbstrechtfertigung. Und damit fängt alles an, dass ich aufhöre, mich selbst zu rechtfertigen und sage, ja, wir wissen selbst nicht, wie das gekommen ist und da war doch den Becher haben wir nicht geklaut und Benjamin, du hast den doch nicht geklaut. Nein, habe ich nicht. Keine Selbstrechtfertigung. Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Und ich weiß nicht, das wird hier nicht deutlich. Denn letztendlich sind sie ja gar nicht schuldig geworden. Sie haben den Becher ja gar nicht geklaut. Aber indirekt, ich denke, ohne es vielleicht ganz klar vor Augen zu haben, aber eigentlich sagt Juda, Gott hat unsere Schuld als Brüder gegenüber Josef gefunden. Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Obwohl gesagt wurde, nur der eine muss die Schuld tragen, sagen alle Brüder, wir tragen alle miteinander die Schuld. wir übernehmen die Verantwortung. Wir bleiben bei unserem Bruder. Wenn er in Gefangenschaft muss, dann werden wir auch in Gefangenschaft gehen. Es geht aber noch weiter. Er aber sagte, Josef, prüft sie weiterhin. Er offenbart sich immer noch nicht. Fern sei es von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater. Was kann ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Niemand kann für einen anderen Menschen eintreten. Niemand kann seine Schuld sozusagen wegnehmen. Und Gott richtet dich nicht wegen der Schuld eines anderen. Du bist frei. Wenn du ohne Schuld bist, dann bist du ohne Schuld und du wirst freigesprochen. Es wird nicht die Schuld eines anderen auf dich abgewälzt. Jeder muss für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen. Und das Prinzip wendet hier Josef an. Da trat Juda zu ihm und sagte, bitte, mein Herr, lass doch deinen Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn. Und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich. Du bist dem Pharao gleich. Das spricht von Jesus, der Gott gleich ist, dem Vater gleich ist. Mein Herr fragte seine Knechte, habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Und wir sagten zu meinem Herrn, wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen, der ihm im Alter geboren wurde, dessen Bruder aber ist tot. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn. Da sagtest du zu deinen Knechten, bringt ihn zu mir herab, dass ich meine Augen auf ihn richte. Wir aber sagten zu meinem Herrn, der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Verließe er seinen Vater, so würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, dann sollt ihr mein Gesicht nicht mehr sehen. Und es geschah, als wir hinaufgezogen waren zu deinem Knecht, meinem Vater, da berichteten wir ihm die Worte meines Herrn. Als nun unser Vater sagte, kehrt zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Da sagten wir, wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann ziehen wir hinab. Denn wir können das Gesicht des Mannes nicht sehen, ohne dass unser jüngster Bruder bei uns ist. Da sagte dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen. Und ich sagte, fürwahr, er ist wirklich zerrissen worden und ich habe ihn bis jetzt nicht mehr wiedergesehen. Und nehmt ihr auch den von mir weg und es begegnet ihm ein Unfall, dann bringt ihr mein graues Haar mit Unglück in den Scheol hinab, in das Totenreich. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele, dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sehe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den Jungen Bürge geworden. Ich, sagt Juda, ich bin Bürge geworden. Ich, dein Knecht, bin Bürge geworden bei meinem Vater. Und ich habe gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun, lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hierbleiben als Knecht meines Herrn. Der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist, dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das mein Vater dann trifft? Hier ist der Punkt erreicht, wo Juda zu dem wird, was sein Nachkomme wird. Er wird bereit, sein eigenes Leben einzusetzen, die Schuld auf sich zu nehmen. Das, was er am Anfang bei Josef nicht gemacht hat. Am Anfang hat er gesagt, lasst uns Josef verkaufen. Lasst uns unseren Vater verletzen, indem wir ihm sagen, er ist tot. Jetzt ist ein ganz anderer Juda da, der sagt, ich bin bereit, mein Leben als Knecht zu leben. Verkauft mich. Ich will dienen. Ich will Knecht sein im Hause dieses Herrn. Mein Bruder soll aber frei sein und soll zurückkehren zu seinem Vater. Ein Mann, der seinen Vater liebt, seinen Bruder, seine Brüder mehr als sich selbst. Das haben diese Prüfungen bewirkt, herausgebracht aus ihm. Dieses ganze Potenzial hat sich entfaltet in ihm. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden, und er rief: Lass jedermann von mir hinausgehen. So stand neben niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten, und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Ich bin Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Was für eine Weisheit. Unbegreiflich. Die Brüder haben ihn im Zorn, in Hass, in Eifersucht verkauft. Und Josef sagt: 22 Jahre, nachdem es geschehen ist, schaut er zurück und sagt: Nicht ihr habt mich verkauft, sondern Gott hat mich hierher gesandt. Was für ein Wandel. Wie kann Gott das Leiden verwandeln in Segen? Wie kann Gott den Tod verwandeln in Leben? Das Geheimnis von Kreuz und Auferstehung. Gott hat Christus gesandt auf diese Erde und hat ihn bestimmt dazu zu sterben am Kreuz als ein Verbrecher. Unter uns Menschen hat er ihn hingeschickt und wusste ganz genau, was wir mit ihm machen werden. Und er hat ihn durch uns leiden lassen und gleichzeitig uns dadurch erlöst. Was für eine Weisheit. Unbegreiflich. Unfassbar. Und was sagt Josef? Grämt euch nicht. Seid nicht traurig. Sondern freut euch. So ist auch das Abendmahl, was wir feiern. Es ist kein Trauerfest, sondern es ist ein Freudenfest. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wir haben ihn getötet, aber er hat sich in den Tod gegeben, um uns zu retten, um unser Retter zu sein. Vers 8, und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm: So spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht. Du sollst im Land Goschen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Söhne und die Söhne, deine Schafe und deine Rinder und alles, was du hast. Und ich will dich dort versorgen. Denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot, dass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, Eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und eilt und bringt meinen Vater hier herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Sie waren so sprachlos, sie waren so unfähig, die Situation zu handeln. Und der Kuss ihres Bruders, die Umarmung, hat sie am Ende überzeugt, dass sie ja mit ihm sprechen konnten. In der weiteren Geschichte werden wir sehen, dass sie bis zum Ende ihrer Tage damit zu kämpfen hatten, das anzunehmen, diese Gnade, die ihnen widerfahren ist. Aber wir sehen hier diese wunderbare Liebe, die Jesus widerspiegelt. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Er handelt mit uns nicht nach unseren Vergehen und nach unseren Missetaten. Er hat sie getilgt. Er hat sie auf sich genommen. Er ist den Weg des Leidens gegangen, um uns zu retten, damit wir gesegnet sind. Er ist uns nicht böse. Er nimmt es uns nicht übel. Nein, er nimmt uns in die Arme. Aber es kann sein, dass Prüfungen in unser Leben hineinkommen, dass Situationen entstehen, wo wir unsicher werden. Es kann sein, dass wir in Bedrängnis kommen, dass wir gestretched werden oder gedrückt werden. Der Töpfer arbeitet an uns, dem Ton, damit wir umgeformt werden in sein Bild. Und dennoch, wenn wir jetzt Josef sehen, in seiner ganzen Gnade, in seiner Weisheit, in der Fülle des Segens, den er ausgießt über seine Brüder, ist es viel, viel mehr als das, was Juda bringen kann. Er hat tatsächlich, denn Josef hat bereits sein Leben gegeben. Juda hat diese Bereitschaft gehabt, er hat diesen Schritt getan, ja, ich will für meinen Bruder einstehen. Aber Josef hat es schon längst getan. 13 lange Jahre der Knechtschaft, des Dienstes, der Verfolgung, des Leidens. Vers 16, und das Gerücht wurde im Haus des Pharao gehört, dass man sagte, Josefs Brüder sind gekommen, und es war gut in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Diener. Und der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, tut dies, beladet eure Tiere und zieht hin, geht ins Land Kanaan und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. Ich will euch das Beste des Landes Ägypten geben und ihr sollt das Fett des Landes essen. Du aber hast den Befehl zu sagen, tut dies, nehmt euch aus dem Land Ägypten Wagen für eure Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Und ihr seid nicht betrübt wegen eures Hausrates, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Da taten die Söhne Israel so, und Josef gab ihnen auf den Befehl des Pharao Wagen und gab ihnen Wegzehrung mit auf den Weg. Er gab ihnen allen einem jeden Wechselkleider, aber Benjamin gab er 300 Silberschekel und 5 Wechselkleider. Ebenso sandte er seinem Vater 10 Esel, beladen mit dem Besten Ägyptens, und 10 Eselinnen, beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf den Weg. Und er entließ seine Brüder, und sie zogen hin, und er sagte zu ihnen, ereifert euch nicht auf dem Weg. So zogen sie aus Ägypten hinauf und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm, Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und Israel sprach, genug, mein Sohn Josef lebt noch, ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Jakob erlebt nochmal eine Auferstehung, noch einmal wird er von Jakob zu Israel. Der Unglaube weicht. Das kalte Herz weicht, die frohe Botschaft dringt durch und erreicht es, dass Jakob aufsteht und loszieht, um den zu sehen, der lebendig ist, der tot war, aber wieder lebendig geworden ist. Und ja, wir wollen das jetzt auch feiern. Wir wollen den feiern, der für uns gestorben ist, der sein Leben in den Tod gegeben hat für uns, der in das Leiden hineingegangen ist, um unsere Sünde zu tragen, der aber auch auferstanden ist und in ewiger Herrlichkeit lebt und uns teilhaben lässt an dieser ewigen Herrlichkeit, wie die Brüder hier teilhaben an der Herrlichkeit Ägyptens, an der Herrlichkeit Josefs. Sie sind gesegnet, sie sind im Überfluss gesegnet, aus Gnade, allein aus Gnade. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, um uns zu erlösen, um uns zu erretten, Herr. Und mögen wir doch wie die Brüder geöffnete Augen bekommen und sehen, dass du es bist, dass du nicht tot bist, nicht im Grab bist, sondern dass du lebst. Und mögen wir neu begreifen, wie sehr du uns liebst. Mögen wir deine Stimme hören, die Stimme deines Geistes, die spricht: Bekümmert euch nicht, freut euch im Herrn, ich habe eure Sünde getragen. Ich habe alles Leid getragen, ich bin euer Retter. Ich gebe euch das Leben und Leben im Überfluss. Danke, Herr, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dass du dein Leib hast schinden lassen, foltern lassen, zermartern lassen, brechen lassen für meine Schuld. Danke, dass du dein Blut vergossen hast zur Vergebung meiner Sünden. Danke, dass du mich erlöst hast und errettet hast. Und danke auch, Herr, ja, dass du mich prüfst, dass du mich erziehst und umgestaltest in dein Wesen. Denn du bist so wunderbar. Deine Liebe ist so wunderbar. Wir beten an diese wunderbare Liebe, die wir ja ein Stück weit auch in Josef sehen, aber in vollkommener Vollendung, in dir, Jesus Christus, dem Retter der Welt. Amen.